Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Building Identity, dem Architektur-Podcast der Quadriga Hochschule. Ich freue mich sehr, heute mit Patrick Schumacher sprechen zu dürfen, einem der sicherlich bekanntesten Architekten der Welt, dem Chef oder Co-Chef eines der renommiertesten Architekturbüros der Welt, nämlich von Zaha Hadid Architects, und auch einer der sehr expressiven Stimmen im Diskurs zur Architektur weltweit. Ein paar Worte: Patrick Schumacher, eben Director Zaha Hadid Architects, arbeitet seit 88 für das Büro und er war maßgeblich daran beteiligt, die Marke und das Büro Zaha Hadid zu jener starken globalen Architektur- und Designmarke zu entwickeln, die wir kennen. Heute beschäftigt Zaha Hadid 400 Mitarbeiter ungefähr, also eine der ganz großen Architekturmarken. Patrick Schumacher studierte logischerweise Architektur, aber auch nicht nur Architektur, sondern auch Philosophie und Mathematik in Bonn, Stuttgart und London. Und seit 2003 ist er Partner und Co-Autor aller Projekte bei Zaha Hadid. Patrick Schumacher publiziert selbst sehr viel. Unter anderem hat er auch publizistisch den Begriff des Parametrizismus geprägt und seitdem eine Reihe von Büchern, Manifesten veröffentlicht, die den Parametrismus als einen ganz wesentlichen Stil für das 21. Jahrhundert festlegt. Das soll zur Einführung im Grunde genommen reichen. Ich würde vorschlagen, Patrick, wir legen einfach los.
Ja, gerne.
Wir sprechen ja bei Building Identity immer über das Verhältnis von Architektur und Identität. Die Frage, ob man mit Architektur Identität schaffen kann, also mehr machen kann als Probleme lösen. Und diese Frage würde ich auch an dich richten. Hältst du das für ein sinnvolles Verständnis von Architektur?
Ja, unbedingt. Für mich ist Architektur natürlich nicht nur eine technische Disziplin, sondern eine kulturelle Disziplin, was vor allem in der Arbeitsteilung zwischen Architektur und Ingenieurswesen sind wir sozusagen dabei, die sozialen Anforderungen umzusetzen und soziale Strukturierungsprobleme und Ereignisartikulierungsprobleme sozusagen anzugehen und Lösungen anzubieten, und dann erzeugt das die technischen Fragestellungen und Probleme für das Ingenieurswesen. Also diese Arbeitsteilung hat sich herauskristallisiert, und für das soziale Funktionieren von Gebäuden, Plätzen, Räumen, Stadtteilen ist es ja sehr wichtig, dass die nicht nur genügend Platz bieten, vielleicht auch physische Verbindungen eröffnen und Trennungen, sondern dass man diese, vor allem wenn es relativ komplexe Interaktionsmuster sind in komplexen Räumen, dass man die transparent macht, dass die verständlich werden, nicht nur in ihrer räumlichen Organisation, aber auch in ihren Wertigkeiten und in ihren sozialen Definitionen. Das heißt, Architektur definiert eigentlich soziale Situationen vor, und es ist auch ganz wichtig, dass wir jeweils wissen, wo wir sind, weil je nachdem, wo wir sind, ob wir in einem öffentlichen Raum sind und in welcher Art von öffentlichen Raum oder privaten Räumen und semi-privaten Räumen, dann kommt das immer mit bestimmten Erwartungen und auch sozusagen Interaktionsprotokollen mit. Das heißt, die Interaktion wird vordefiniert. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb hat Architektur auch dieses semantische oder semiologische Layer. Also es ist auch eine Art von Kommunikation. Wenn eine Institution sozusagen Räume anbietet und Partizipienten sozusagen und mögliche Teilnehmer einlädt in etwas, dann strukturiert sie auch in gewisser Weise eine Situation vor und lädt auch ein über visuelle Kommunikation. Formuliert eine Einladung in einer spezifischen, auch eine bestimmte Charakteren, die man dann vielleicht dort erwartet. Und es ist eine Art Sortierung und Aussortierung von nicht nur Aktivitäten, sondern von Auswahl von sozialen Charakteren, die sich treffen. Also auch im sozialen Interaktionsbereich, nicht nur in Arbeitsbereichen, auch in Freizeitbereichen und so weiter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb gibt es sozusagen eine Ausdruckskunst, oder in den Bedarf nach Ausdruck, sowie natürlich auch die Mode, das Modesystem und die vielen Auswahlmöglichkeiten brauchen, um uns selber sozusagen einzubetten in ein System von Identifizierung und Identitäten, um uns erkennbar zu machen, auch situationsspezifisch, während der Woche, am Wochenende und so weiter. Und genauso sind sozusagen Räume, artikulieren ihre Identität. Das heißt, was bieten sie an? Wie differenzieren sie sich aus, auch im Vergleich und in Kontrast zu anderen Angeboten und anderen Situationen? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das Problem ist oftmals, dass die Architektur dem nicht mehr so sehr gut gerecht wird, vor allem wenn es um größere Zusammenhänge geht, also um Stadtteilidentitäten oder Stadtidentitäten zum Beispiel oder auch Gebäudekomplexidentitäten, wenn die sozusagen zusammengewürfelt sind und mit mehreren unkoordinierten Architekturen, die da kein Verständnis mehr dafür haben, irgendwie eine kollektive Identität zu schaffen. Und das fällt einem schwer, weil die Architekturdisziplin sehr fragmentiert ist, wo verschiedene Paradigmen und Stile gegeneinander spielen und nichts miteinander zu tun haben und dann die Stadt füllen mit sozusagen inkohärenten Agglomerationen. Und ich rede davon auch von sozusagen, ist wie so ein Müllspill oder Garbage Spill, Müllhaufen, Urbanisierung mit, und das spüren auch Leute. Man fühlt sich nicht wohl, wenn Räume keine lesbare Identität haben.
War die Architektur denn mal besser da drin? Also werden wir schlechter?
Ja, natürlich. Das war natürlich viel, viel klarer. Und das hängt auch damit zusammen, dass eben jetzt diese Fragmentierung besteht seit der Postmoderne und keine Konvergenz mehr stattgefunden hat. Und in älteren Kulturen ist das sehr unbewusst. Einfach weil man wie mit einer Selbstverständlichkeit im traditionsgebundenen Bauen sich sozusagen an Protokolle was sozusagen verhältnismäßig ist und was angemessen ist. Es gab ja auch in der Mode so Dresscodes, da musste man ja auch sozusagen sich klassengerecht und in anderer Weise identitätsgerecht sozusagen anziehen. Und das, wenn man das nicht hat, war man ein Imposter. Und das wurde dann, als das freizügiger wurde, wurde es also noch rechtlich sozusagen untermauert mit Gesetzen, die sozusagen verhindern, dass man da sich sozusagen selbst identifiziert in bestimmte Situationen. Heute basiert natürlich alles auf Selbstidentifizierung, das ist auch richtig so und funktioniert auch so und ist ein wichtiges Kommunikationsmedium. Und in der Architektur war es ähnlich, dass mit weniger Auswahlmöglichkeiten oder mit fast keinen Auswahlmöglichkeiten sich die Sachen sozusagen natürlich ausdifferenziert haben.
Wobei das ja sicherlich, das würde mich jetzt wundern, wenn du jetzt ein Plädoyer für mehr Reglementierung
halten
würdest.
Nein, überhaupt nicht. Christoph Alexander hat sich so für dieses Vernacular und Tradition Bound Building ausgesprochen und sich gegen die Professionalisierung von Architektur und Design auszusprechen. Das bin ich überhaupt nicht. Im 19. Jahrhundert gab es dann so die Vielfalt der Stilrichtungen in diesen ganzen Retro-Stilen, Neo-Gothic, Neo-Classicism, Neo-Baroque, Neo-Renaissance, dann auch das eklektizistische Mischen, das hatte auch eine semiotische Kraft, weil das hat sich zum Beispiel eben, da waren Rathäuser mehr im neogotischen Stil, Gerichtshäuser mehr in so einem neogräken, neodorischen Stil und Theater im Neo-Renaissance-Stil etc. Da konnte man auch da eine erweiterte und in diesem Fall dann auch ganz bewusste Semiotik liefern und hat eben Sachen charakterisiert. Das war natürlich auch im 19. Jahrhundert viel formeller, auch noch in den 50er Jahren, wie man sich anzuziehen hat und in allen anthropologischen Systemen ist das eine universelle Dimension, die sozusagen notwendig ist, um Gesellschaft zum Funktionieren zu bringen, weil wir sind ja nicht mehr sozusagen eine Gruppe von 25 Primaten, sage ich mal so, sondern Hunderte und Tausende ausstrukturierte Gesellschaften, die mit vielen Statusgruppen und auch vielen Räumen der Interaktion, die ausdifferenzieren sind. Und da das muss man navigieren und diese soziale Welt muss man sozusagen navigieren und sich zurechtfinden und auswählen, Kommunikationspartner und Situationen. Und das ist ganz entscheidend. Und das fehlt jetzt, also in der Moderne, von 1920 bis 1980 hat das auch noch gut funktioniert, wo die gesamte westliche Welt und dann auch die gesamte Weltarchitektur nach einem Paradigma gearbeitet hat, mit Repertoires, die sozusagen ineinander gepasst haben und kohärent waren, natürlich auch mit geraten Möglichkeiten für Originalität und neue kompositorische Strukturen, aber es war noch relativ kohärent. Zum Beispiel so eine Stadt wie Brasilia oder nehmen wir mal das weiße Tel Aviv oder das Art Deco Miami, das waren noch im 20. Jahrhundert. Normalerweise denken wir nur an das 19. Jahrhundert als kohärente urbane Strukturen, die so eine interne Integrität haben und Struktur haben. Das hat es auch im 20. Jahrhundert noch gegeben, aber seit 1980 eben nicht mehr. Mhm. 1980 gibt es sozusagen diese identitätslose Agglomeration weltweit. Das ist aber dadurch nicht, dass es überall wirklich dasselbe ist, sondern wenn man so viel durcheinander mixt, dann ist die Mixtur dann sozusagen immer kollabiert in so ein white noise sameness. Also du kannst in einem Müllhaufen ja sehr, sehr verschiedene Sachen drin haben und auch von einem zum anderen ganz verschiedenes, aber im Endeffekt kollabiert das dann in sozusagen eine Visual Chaos. Und dem sind wir jetzt mehr oder weniger ausgesetzt. Das heißt, du kannst.
Jetzt gibt's bestimmt Leute, die sagen würden, Patrick, Zaha Hadid als Büro mit einem, ja, ich würde mal schon sagen, mit einer klar erkennbaren Haltung trägt zu diesem White Noise bei, weil so wäre
ja, dann die andere
Eure Gebäude sozusagen weltweit ähnlich aussehen. Wie würdest du dem begegnen?
Nein, unsere Gebäude, also wir tragen insofern dabei, weil wir natürlich, wenn wir in ein Milieu kommen, etwas Neues bringen, was dann auch wieder sozusagen, noch einmal eine weitere Differenzierung oder Differenz setzt. Und nicht wir finden es schwierig, dann anzuknüpfen oder weiter zu stricken. Aber meistens sind diese Milieus natürlich auch schon denaturiert, wenn man so will, ja. Die sind schon chaotisch. Wir haben sogar eher die Möglichkeit, wenn wir größer arbeiten können, dass wir verschiedene, sag ich mal, Gebäudeelemente, Kontexturen und in größeren Masterplänen vermitteln miteinander miteinander verknüpfen, verbinden, auch über so eine Morphing Trajectories. Also da gibt es Bilder von uns, wo ich das zeigen könnte, dass wenn man mit drei sehr unterschiedlichen Sachen ankommt, wenn man die aber sozusagen miteinander verblendet und miteinander verwebt, partizipieren in einem Ganzen nachher. Also man kann das auch sozusagen rückwirkend noch wieder harmonisieren. Natürlich wollen wir nicht zurück in eine Motonie, sondern in eine sehr komplexe, ich vergleiche das manchmal wie so mit so einem Tal mit verschiedensten Sorten von Bäumen, Gräsern, Büschen, also verschiedensten Pflanzen. Das Wasser fließt, dann wird das karger und am Nordhang wird es früher karger und dann die verschiedenen Tierarten sortieren sich ein. Man kann sie auch finden und sie finden sich untereinander auch, weil das Gesamtensemble, obwohl es sehr komplex ist, ist keine Zufallsanordnung, sondern in der Stadt ist auch nicht reiner Zufall, aber viel ist Zufall. Welcher Architekt wurde hier beauftragt und der macht dann etwas, was ganz gleich funktional ist wie die anderen Sachen, sieht das ganz anders aus und umgekehrt, wenn er verschiedene Funktionen macht, werden die gleich aussehend gemacht. Also dann hat man sozusagen die zwei Mist, wird alles sozusagen nicht mehr lesbar sein. Und in so einem komplexen Dschungel, sag ich mal, oder in einem Tal, gibt es eben Gesetzmäßigkeiten, nach denen jede biologische Art und Spezies sich einarbeitet, systematisch nach Regeln, wo und wie sie auftaucht. Und das hat dann sozusagen Lesbarkeit auch für wesentlich weniger intelligente Kreaturen, die sich in diesem gesetzmäßig sozusagen strukturierten, komplexen Feld orientieren können. Und so stelle ich mir eigentlich Stadt vor. Und das kann man natürlich nicht als Einzelfirma liefern. Das kann man, könnte man so sich zum Entstehen bringen, dass wir eine Architektur, dass wir auf eine architektonische Kultur wieder konvergieren, die sozusagen sehr gut adaptiert ist auf die Anforderungen der Gegenwartszeit, die viel dynamischer ist und komplexer ist und wo wir sozusagen diese städtische Renaissance haben, wo wir in dieser Knowledge Economy zusammenkommen in urbanen, sagen wir mal, Agglomerations- und Konzentrationsprozessen mit sehr viel komplexen und durchmischten Angeboten, städtischen Angeboten, die miteinander verweben und natürlich zusammenkommen, weil sie Synergien miteinander entwickeln.
Ist das eine Definition auch von
das muss man, das sozusagen sieht im Moment, bringt das Chaos, aber ich kann mir vorstellen und weiß, und wie so etwas sozusagen eine lesbare und kohärente, aber auch identitätsstiftende Struktur sein kann. Und diese Identität Stiftung, die kann auch sich sehr, sehr vielgestaltig sein. Also wenn du dir unser Werk anschaust, das gesamte Oeuvre, dann hat das intern eine Kohärenz, eine Lesbarkeit und Wiedererkennbarkeit, aber intern so auch trotzdem eine so große Variationsbreite, die über das hinaus, was die gesamte Architekturgeschichte bisher geliefert hat. Wir haben mehr Variationsbreite als die gesamte Architekturgeschichte bis zu diesem Punkt. Und das ist nicht nur uns. Und jetzt würde ich so sagen, diese Wiedererkennbarkeit, die möchte ich gar nicht auf unsere Firma beziehen. Wenn das der Fall wäre und ist, dann stimmt was nicht, weil wir sind nicht die Einzigen, die in diesem Paradigma arbeiten. Also Wiedererkennbarkeit von Parametrismus und Tektonismus, wie ich das jetzt nenne, als die letzte Phase, das ist wichtig und gut, dass signalisiert, dass wir hier auf einem hohen Niveau arbeiten. Zumindest die Möglichkeit besteht, dass wir da hoch durchrentalisiert und durchoptimiert haben und dass wir viele Repertoires der Artikulation haben, auch um die sozialen sozusagen Unterschiede und Verbindungen durchzuartikulieren. Also hier bringen wir Architektur zum Sprechen. Aber das geht nur wirklich mit diesen Tools und Medien und Repertoires, sag ich mal, Artikulations- und Organisationsrepertoires, die wir jetzt erarbeitet haben, kollektiv in den letzten 25, 30 Jahren. Und da war leider das nur ein relativ kleiner Prozentsatz der Architekturproduktion ist und der arbeitenden Architekten. Und der Rest ist sozusagen fällt ab und arbeitet in sozusagen eigentlich dysfunktionalen oder altbackenen, unangepassten Paradigmen. Daran liegt das, dass wir diese Probleme sehen, dass wir sozusagen, dass niemand sich wohlfühlt und alle leiden irgendwie an dieser Identitätslosigkeit.
Mhm. Gibt es andere Büros, wo du sagen würdest, die auch deine Gnade finden, wo du sagst, die liefern ähnliche erkennbare Architektur auch?
Ja, es gibt einige. Man müsste das dann auch sozusagen noch, wenn wir zum Beispiel einen Masterplan machen, wir haben zum Beispiel 25 Gebäude selbst entworfen, wir haben die Kraft, das auszudifferenzieren, wir haben dann Unity Cost Diversity, also wir können, aber es gibt auch andere, Unstudio könnte man nennen, in vielen Fällen Snowhatter, Bjarke Ingels, Herzog Dämmeron, die nicht immer in jedem ihrer Projekte das liefern und die auch nicht die, wenn wir uns alle zusammenbringen würden, selbst auch bei Frostern Partners findet man, selbst bei SOM, aber das ist dann und nicht so kohärent, da ist dann mal etwas, was in den Minimalismus zurückfällt oder sogar noch in einem modernen Pragmatismus. Aber sie haben auch, selbst in diesen kommerziellen Firmen gibt es eben so Teams und Mitarbeiter und bestimmte Projekte, die sozusagen im Pragmatismus, Tektonismus funktionieren. Die bleiben aber dann meistens in ihrem jeweiligen Umfeld so isoliert und verschlimmern sozusagen noch die Dissonanz. Wenn wir aber ein gesamtes urbanes Feld sozusagen überarbeiten könnten und man könnte auch dann kritisch miteinander diskutieren, dass man bestimmte Resonanzen, bestimmte Identitätskontinuitäten weiterentwickelt, Akzente setzt und dass man etwas zusammenwebt, was sozusagen Identitäts hat durch eine durchgehende Kohärenz, aber dann auch Lesbarkeiten erlaubt. Also meine Vorstellung ist die, wenn wir sozusagen viel mehr Freiheiten in der Stadtentwicklung, dann würden ja und man nicht irgendwelche Planer einem so einen Land Use Plan vorschreiben, also so einen Baunutzungsplan, wenn sich das sozusagen aus dem Marktprozess, wo Leute zueinander finden, Institutionen zueinander finden, Synergien entwickeln und jetzt, wenn ein Platz frei wird, das dann völlig freigestellt ist dem höchsten Bieter, wie jetzt, was jetzt hier die Nutzungsmaximierung ist, um eben anzuknüpfen zum Beispiel an eine bestehende Schule, an ein Museum, an eine Station, an bestimmte Textur von Läden und Cafés, wie man da dann etwas Bestimmtes dazusetzt, irgendein Mixed-Use mit einem Club und Residences, einem Hotel und dann das, wo man sich dann anverwandelt. Man will dann auch zeigen, wie man seinen Eingang verknüpft, wie man den Platz davor, die öffentlichen Räume sollten auch sozusagen frei entwickelt werden, wie man den gestaltet, dass man sagt, wir binden jetzt etwas zusammen. Wir sind hierher gekommen, weil wir miteinander funktionieren und ich möchte mich denen dann anverwandeln, auch ästhetisch und artikulieren, dass ich eine starke Verbindung genau zum Beispiel mit diesem Café und dem Sträßchen habe und mich dahin zuorientiere. Wenn das jeder so macht, der dazukommt und wir als Architekten sind, müssten dann sozusagen diese Entscheidungen der Kolokation synergetisch, die ja funktional synergetisch ist, auch sozusagen dann artikulieren und diese Artikulation selbst führt dann dazu, dass man sich auch entsprechend findet mit den Prioritäten und dass man das Gebäude eben so einsetzt, dass diese Sichtbeziehungen stehen und dass man auch material, textuell, morphologisch anverwandelt, auch an verschiedene Situationen. Dann gibt es eine Chimäre, die sich und ein Chamäleon, das sich verschiedenseitig anverwandelt. Und dann wird das sozusagen ein Fokuspunkt. Und man webt so eine Textur. Dazu braucht man zum einen eben eine völlige planerische Freiheit und keine bürokratischen Vorschriften. Zum zweiten brauchen wir eine echte architektonische Kultur, wo zum Beispiel wie um 1960 jeder Architekt weltweit ist auf der Höhe der Zeit mit dem Modernismus sozusagen zugange gewesen und hatte Repertoires und ist nicht zurückgefallen in wirklich, sagen wir mal, alten, semi-kompetenten Arbeitsweisen. Und so müssen wir das heute auch. Wir müssen also alle sozusagen mit sehr hochentwickelten parametrischen Tools, Analyse-Tools, aber auch Umsetzungen, Design-Tools arbeiten und dann können wir die Sachen so ineinander adaptieren und wir können das sequenziell aufbauen und wir können auch bestehende, es muss nicht tabula rasa sein, das kann man anfangen, in ein jetziges Stadtbild einzuarbeiten, überzuarbeiten, dann graduell zu transformieren.
Im Moment sehe ich aber das nicht. Aus eurem Oeuvre, wo du sagst, da ist das sehr, sehr gut gelungen oder weitgehend gelungen?
Also das Problem ist, wir haben das wir haben jetzt sozusagen über 1 Million Quadratmeter, 25 Gebäude entworfen in einem Komplex in Chengdu. Das ist das heißt Unicorn Island. Das ist so eine Incubator Buildings und verschiedene Knowledge Economy Firmen. Wir haben aber auch eben Wohnungen mit drin, Showrooms mit drin, öffentliche Plätze mit drin. Und das ist ein ganz Komplex. Aber das ist sozusagen eine Ausnahmesituation, dass man so, wir haben die Potenz, wir haben eine große Firma, wir sind über 500 Leute, so ein Team kann dann auch mal 100 Leute sein und dann haben wir intern verschiedene Autoren, die sozusagen Identität geben zu verschiedenen Teilen, aber sozusagen in einer Resonanz und Synergie und in kompositorischen kind of Kohärenz. Das können wir liefern, aber das Bessere, wenn das größer sein sollte und wird, dann müssen natürlich viele Firmen und im Endeffekt alle Beteiligten an dem Prozess kollektiv stattzubauen, müssten auf der Höhe des Paradigmas sein, müssten sich gegenseitig Kritik aussetzen. Und das ist entscheidend, meiner Meinung nach. Viele Architekten wollen natürlich dann gar keine Kritik hören. Ja, das ist doch meine Schiene, meine Linie. Man hört sich Kritik an vom Klienten. Wir brauchen mehr und hier funktioniert was nicht funktional oder sowas von den Endusern. Aber man hört nicht so gerne Kritik von anderen Architekten. Vor allem nicht stilistische Kritik. Das ist doch jeder seinem eigenen, ja, ich will dir ja nicht sozusagen vorschreiben, aber ich kritisiere dich, ich fordere dich da raus und frage dich, warum setzt du hier sozusagen so dissonant deinen Akzent, ohne dich sozusagen anzuverwandeln, ohne einzugehen. Und du lieferst dir einfach deinen sozusagen persönlichen Stil hier ab, den du auch sozusagen an fünf anderen sehr, sehr verschiedenen Orten genauso abgeliefert hast, ich sehe dann die Rationalität deines Entwurfs nicht. Und so müsste man erstmal grundsätzlich konvergieren durch gegenseitige Kritik, auch Selbstkritik und Diskurs. Und dieser Diskurs ist leider sozusagen nicht da.
Du hast kürzlich ein Plädoyer formuliert oder auch eine Kritik. Du sagtest, es gibt eigentlich keine Architekturtheorie mehr.
Ja, es gibt keine Architektur mehr. Weil ohne sagen wir, Theorie oder Kritik und kritischen Diskurs wird das Baugeschehen dann einfach so ein neues Vernacular. Also wieder mal ein traditionsgebundenes Bauen, so ähnlich oder eine Art, ja, ich weiß nicht, was das deutsche Wort für Vernacular ist. Also es ist einfach, der Unterschied zwischen Architektur und Bauen ist doch der, dass Architektur ist Teil einer Disziplin, die ist auch akademisch untermauert und sie hat Diskurse, die funktionieren über Journale, über Biennalen, über Akademien, Vorträge, Diskussionen ist etc. Das heißt, es gibt einen kritischen Expertendiskurs unter Architekten und der bedeutet eben, dass wir uns gegenseitig versichern und auch gemeinsam kollektiv als Disziplin die Repertoires, die Herangehensweisen, die Methoden, das was damit berücksichtigt, zusammen weiterentwickeln, um die Architektur weiter mit dem Gesamtfortschritt der Gesellschaft mitzugehen und sozusagen sich immer wieder neuen Aufgabenstellungen, Herausforderungen und höheren Herausforderungen zu entwickeln. Und dazu müssen wir eben viel diskutieren, viel auch theoretisch arbeiten zum Teil, auch an den Methoden und den Tools, aber auch eben an den reflektiven Wertungen, die Werte, die gelten, was sind sozusagen entscheidende Wertungen. Und das muss auch über formale, kompositorische Repertoires und Prozesse gehen. Und dazu brauchen wir eben diese Diskurse. Das können Konferenzen sein, das können Vorlesungen sein, bebildert, das können aber auch mal Book-Lengths, also Traktate sein. Die gab es ja auch schon seit Alberti. Und dann Serlio und Palladio und dann die ganzen Franzosen, Blondels und dann die Deutschen mit Böttcher und Semper und. Im 20. Jahrhundert ist es ja ganz entscheidend, auch im 20. Jahrhundert, also nicht nur Le Corbusier und Gropius und dann Historier und Theoretiker wie Sigrun, Gideon und Adolf Behne, das ist auch ganz entscheidend und dann auch natürlich in der Postmoderne etc. 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 Also Kolas hat Akzente gesetzt und das ist ganz entscheidend für die Weiterentwicklung der Architektur. Und wenn das eben weniger stattfindet, nicht mehr stattfindet und vor allem nicht zusammen mit den wesentlichen architektonischen Protagonisten, die Akzente setzen, die wichtigen Projekte gewinnen, die im großen Maßstab zentralen Plätzen arbeiten, wenn das alles sozusagen abgeschrieben ist und der Diskurs bezieht sich nur noch auf Favelas im Global South oder kümmert sich um zurückbliebene Stadtteile und klein und so, kümmert sich um soziale Gerechtigkeit und und schreibt alles, was wir jetzt hier passiert, baulich, als neoliberal und kommerziell ab und guckt woanders hin. Also wir sind dann, wir haben dann eben diese Kritik nicht mehr. Wir werden noch gar nicht eingeladen zu Vorlesungen und zur Biennale, und diese Projekte sind nicht auf der Biennale, sondern auf der Biennale.
Man hat so den Eindruck, dass Dokumentation von
Refugee Camps.
Ja, genau. Man hat den Eindruck, die Architekturwelt kuschelt sich so ein bisschen in ihre eigenen Diskurse, nicht Nachhaltigkeit etc. ein und
das andere ist das
Vergleiche sozusagen.
Ja, das ist ganz wichtig. Also zum einen gibt es diese kulturellen Diskurs an den Schulen und in den Biennalen und bestimmten Art von Journalen und auch theoretischen Journalen. Und das ist alles sozusagen links abgedriftet in die Vogue Culture. Und dann gibt es die professionellen Konferenzen zum Teil dann um so Real Estate Events herum geschehen und mehr so den auf der Business und auf der Professionsebene laufen, und da gibt es nur noch ein Thema: Nachhaltigkeit. Also guck dir den Kalender an, jede Konferenz hat das als Hauptthema und dann in 5 bis 10 oder 25 Varianten Unterthema. Es gibt gar nichts anderes mehr zu bereden. Und das ist eine völlige Crowding out auf viele andere relevante Themen. Und darüber, das bedeutet auch sozusagen das Ende von Architektur, weil ich kann mich noch erinnern, als wir eben in Konferenzen gehabt haben über parametrisches Design, über Robotic Fabrication, über neue Morphologien, war da auch über Semiologien der Architektur und Soziologien der Architektur. Solche Themen. Es gibt sehr, sehr viel zu universitäre Diskurs, der kulturelle Diskurs, aber auch der professionelle Diskurs. Ja, der kulturelle Diskurs und universitäre Diskurs wendet sich in Richtung soziale Gerechtigkeit, Armut, Kapitalismuskritik, und sozusagen sieht das, was sozusagen an Baugeschehen statt hat, eben als neoliberale, kommerzielle Geschichte an, die mit der man sich nie weiter auseinandersetzt. Und in der professionellen Diskussion geht es eigentlich nur noch um Nachhaltigkeit. Wie gesagt, das entzieht dann auch nochmal in anderen Foren diesen Diskurs, der kritisch die architektonischen Lösungen gegenüber gesellschaftlichen Anforderungen kritisiert, Typologien kritisiert, Stadtentwicklungsmuster und so weiter, und anstattdessen sich nur darum kümmert, dass sozusagen die Gebäude mit weniger sozusagen Carbon Footprint geliefert werden. Die Gebäude sind dann das, was man nicht mehr in Frage stellt und was man routinehaft erwartet. Und das sieht man in Gebäuden ja auch an, dass da entwickelt sich sozusagen, den sieht man von außen gar nicht an, ob die sozusagen Zero Carbon sind oder was.
Oder das Interessante ist ja, dass wir jetzt, wenn du sagst Kapitalismuskritik, die gab es ja in den 70ern, 80ern auch, nur die war sehr viel origineller auf eine Art. Also ein Rem Koolhaas hat sich auch aus einer Außenperspektive mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt, oder Baudrillard oder so, aber irgendwie auf eine komplexere und interessante
Weise. Oder wir einfach fasziniert von Prozessen wie diesen Vorstädten, sprießenden Vorstädten Atlanta oder Shopping, also solche Themen. Die Faszination mit solchen Themen, die außerhalb auch sonst dem akademischen Diskurs standen. Aber das ist auch wichtig, dass solche Themen reingebracht werden in den Diskurs. Neue gesellschaftliche Phänomene, die dann auch sozusagen im Diskurs und von architektonisch auch mitverarbeitet werden sollen. Randstadt und solche Sachen, und dann auch so Territorien wie the Greater Bay Area und so weiter. Das fand ich schon faszinierend, und auch neue Konzepte wie sie Bigness, diese, was jetzt möglich wird über diese sehr, sehr tiefen, großen Räume, über künstliches Licht und Belüftung, was man da auf einmal erreichen kann, und das sprengt dann auch so ästhetische Kanons, die man vielleicht hatte im Sinne von schönen, eleganten Scheibenhäuser und so weiter, weil man da ja noch keine
mechanische Belüftung hatte, musste man sozusagen Licht und Belüftung und so weiter, konnte man nicht sehr tief bauen. Solche Sachen finde ich spannend, dass man, das geht zum Kern der Weiterentwicklung von Architektur. Und manchmal kommen Typologien auch aus, sozusagen gegen den Strich der akademischen des Diskurses und werden dann aber reingeholt und verarbeitet. Learning from Las Vegas zum Beispiel. Die ganze Idee der Symbiotik und der informativen Bauen und so weiter. Ja, und leider ist das sozusagen in den letzten Jahren, gibt es die Begleitung nicht mehr, die diskursive Begleitung, theoretisch diskursive Begleitung, kritische Begleitung auch von kritischen Journalisten nicht mehr in den, erstmal zum einen die interne akademisch-theoretische Diskurs, sondern der kritische Diskurs auch in den Massenmedien. Da ist, gibt es auch sozusagen fast nur noch so eine abwertende Kritik von den, im Sinne von einem sozialen Blickwinkel, der sehr, sehr einseitig ist, meiner Meinung nach.
Ja, man reproduziert, ich kenne das ja aus meiner Zeit im Fachmedium selber, man reproduziert eigentlich so bestimmte intellektuelle Binsen immer wieder, nicht? Also wir brauchen keine Star-Architekten mehr, eigentlich darf man gar nicht mehr bauen, etc., etc. Fühlt sich irgendwie auch wohl in so einer kuscheligen kleinen Welt, aber niemand traut sich mehr oder ich weiß nicht, ob das Mut ist. Auf jeden Fall, keiner ist mehr willens oder in der Lage, da auszubrechen und neue Perspektiven aufzumachen.
Ja, und das sind auch die Architekturpreise, wenn man sich mal anschaut. Selbst der Pritzker-Preis geht, dann muss jetzt nach Afrika und China und Indien gehen. Und ist ja ganz schön, aber es ist nicht mehr sozusagen die vorderste Linie der Entwicklung der Weltarchitektur für die großen Metropolen, für die Weltgesellschaft, für die Weltzivilisation und so weiter. Ähnlich selbst hier in London, so New London Architecture Festival, was man da sieht an so Preisen, das sind dann so kleine, unbekannte, junge Büros, Female-Led oder Minority-Led oder aber sehr kleine, sensitive Interventionen in den Suburbs und mit so einem kulturellen Ambient und nicht die größeren Projekte, die natürlich auch noch stattfinden. Wir haben 600 Türme irgendwie, die in Planung sind in London. Und die sind sozusagen, werden gar nicht diskutiert. Die
sind sozusagen, wo kann so ein neuer Drive herkommen? Was meinst du?
Wir sind auch indiskutabel geworden. Und das heißt, dann kann man sich auch dran gewöhnen. Dann weiß man schon, dass es sowieso nicht sozusagen nicht genau angeguckt. Dann wird man auch unter Umständen, Kollegen werden noch self-indulgent dann, also und orientieren sich am Business und das, was sie selber aus sich heraus argumentieren und reflektieren können. Und das als so ein einzelner Architekt oder so ein kleiner oder mittelgrößer oder größere Büros, die da wird auch der Diskurs findet auch nur sehr verkürzt statt in Büros. Du brauchst dann einfach die Foren, wo du heraustrittst, überschaust, nochmal nach Prinzipien aufbereitest das Material und dann zur Diskussion stellst in solchen Kontexten. Das passiert natürlich nicht, so das übergreifende und historisch reflektierende und zukunftsorientierte Reflektieren von architektonischen Prinzipien, Werten, Methoden, das diskutiert man natürlich nicht so prinzipiell mit den eigenen Mitarbeitern ständig, sondern das diskutiert man auch mit den Mitarbeitern, wenn man jemanden eingeladen hat und einen kulturellen Diskurs oder man macht das an der Universität und so weiter. Da gibt es einfach diese Situationen gar nicht mehr. Und wenn zum Beispiel wir nicht mehr in die Venice Biennale eingeladen werden, dann, wo früher, wenn wir da waren, kommt dann die halbe Firma auch mit und wir gucken, was andere machen und dann kann man sich unterhalten über Projekte, dann gibt es Nebenveranstaltungen. Ich habe mich nicht davon ableiten lassen, immer wieder zu kommen und haben dann unsere eigenen Diskussionen gehabt. Aber das ist eigentlich das, was sozusagen, wo ich sage, die Architektur verschwindet als und oder degeneriert in ein Handwerk.
Gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, da kommt vielleicht ein neuer Impuls her, kann herkommen? Ihr seid zum Beispiel ja an der AA mit einem eigenen Institut.
Also ja, das ist sozusagen, das gibt es noch, aber das verdünnt sich immer mehr. Also da war mal die ganze so ein großer kollektiver Diskurs oder zumindest große Teile, die Critical Mass, 60-70%. Und das ist jetzt so zurückgeschrumpft auf so einen dünneren, viel schmaleren Spalt. Sehr fragmentiert, nicht mehr, dass viele Einheiten oder Gruppen, Units, Professoren so an ähnlichen Sachen arbeiten, die dann auch verknüpft sind und zusammenhängen mit Projekten, die in der Welt passieren auf einem neuen Niveau. Das ist sozusagen, es hat sich sehr, 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 sehr separiert. Also auch was an Ausstellungen und Publikationen von den Schulen kommt, und sind mehr die marginalen Territorien und eine Dokumentation und nicht, was im Moment vor sich geht. Natürlich ist es auch umgekehrt so, der Grund, weshalb das auch so passiert hier zum Beispiel, ist, dass in den europäischen Städten, vor allem auch in England und London, ist auch von der Planerseite her und von der ist das so verengt alles, und es passiert eigentlich relativ wenig, mit wenigen Ausnahmen. Also die City of London, die Square Mile, der Finanzdistrikt, der pumpt und die bauen ständig neue spektakuläre und schöne Gebäude, verdichten weiter. Aber das ist politisch eine Insel, ein historischer Zufall. Da greifen nämlich das gesamte Planungssystem der Vereinigten Königreichs greift da nicht. Die City of London ist noch sozusagen alte, mittelalterliche Konstitution, wo die Honorarien und die Firmen eigentlich. Die Firmen machen hier sozusagen städtebauliche Selbstverwaltung. Und im Rest des Landes sind sozusagen diese politischen Prozesse, die, wo vor allem die Anwohner dann eben ins Spiel kommen und mit sehr vielen Rechten ausgestattet sind, die meistens dazu führen, dass Sachen verhindert werden. Also ist ein Prozess von Verhinderung, und auch die Politiker machen ihre politischen Kampagnen, um sozusagen zu verhindern, und selbst dann die Planungs-, selbst wenn Politiker für manche Projekte sind, kann der Planungsbürokrat immer noch Nein sagen. Und dann könnten auch Proteste sein. Und das heißt, es gibt viele Neinsagepotenziale. Und die müssen alle sozusagen Ja zum Ja sagen gebracht werden, bis mal was passiert. Und deshalb passieren viele Sachen nicht. Wir haben hier schon seit neun Jahren jetzt inzwischen zwei Twin Towers im Rennen in diesem Vauxhall Cluster. Das sind schon ein Cluster von Hochhäusern. Und das dauert also ewig. Dann kam Covid dazwischen, dann ist der Investor ausgetauscht. Manchmal, wenn man das zu lange verzögert, dann ist der Markt auch wieder nicht mehr da. Und dann gibt es so viele Punkte, an denen das hängt. Und eine Stadt wie London will wachsen, sollte wachsen. Ist nur 8 Millionen, 8,5. Tokio ist 32 Millionen. Da gab es enormes Potenzial. Und die Preise sind hier astronomisch. Das heißt, meine Mitarbeiter, die jüngeren Mitarbeiter, die müssen 70-80% ihres Gehaltes für schlechten Wohnraum. Die müssen im Zentrum mit dabei sein, müssen vernetzt sein, die müssen abends in den Pub mitdiskutieren, zur Ausstellung gehen, zur Lecture in der Schule. Alles fußläufig verknüpft, die müssen nah daran wohnen, dann können sie am Samstag und Sonntag nochmal kommen. Das ist ganz wichtig, und da wird so viel verhindert. Und wenn man was macht, dann muss es jetzt sozusagen sehr klein sein, unscheinbar, unauffällig, damit es wenig Protest auslöst. Und dann wird auch noch alles vorgeschrieben. Also es gibt keine, diese sogenannten Bauträger sind keine Unternehmer, die jetzt sozusagen ihr so einen Produktmix anbieten können. Das ist vorgeschrieben. Wie viel Büros, wie viel Wohnungen, wie viel Geschäftsraum, die Gesamtmasse, ist alles vorgeschrieben. Und selbst wenn die Wohnungen, die sind vorgeschrieben, wie viele Dreizimmer, Zweizimmer, Einzimmer Wohnungen, wie viele Badezimmer und welches Equipment, das ist alles extrem vorgegeben, und dann wird auch sozusagen Fassade ist Backstein, Fenster werden immer kleiner. Aber es ist dann unscheinbar. Und das heißt, diese ganze Architekturdiskurs, der uns so animiert, kommt hier gar nicht zum Zuge. Mhm. Und es wirkt dann zurück auch wahrscheinlich in die Schulen, in die jüngeren Architekten, die nicht so ausgreifen können nach China, Mittleren Osten, Indien, wie die größten Firmen. Die adaptieren dann dran. Und was dann zählt bei diesen Projekten ist eben diese Community Story und Human-Centered und Placemaking. Und das sind immer so Phrasen und Klischees. Und dass man dann diesen Kommunikationsprozess mit der Local Community gut macht. Ich meine, machen natürlich nicht viele mit. Und auch die Wahlen haben sehr, sehr kleine Wahlbeteiligung. Und die Legitimation ist für mich ist nicht da. Dass sozusagen diese ganzen Projekte verhindert werden oder klein gehalten werden, bescheiden gehalten werden, verzögert werden. Und die aber das wirkt zurück in die Architektur natürlich. Denn dann ist es wirklich so, dass das kann man dann der A vielleicht dann auch lernen, so ein bisschen so ein sozial sensitives Denken. Und ich will das nicht alles total verneinen, aber es gibt halt dann, ist dann nicht kein Platz mehr für eine, sagen wir mal, einen höheren Anspruch und einen innovativeren Anspruch.
Mhm. Ja, ich glaube nicht, ja. Ich glaube, meine Theorie ist, dass, also das ist eigentlich ein Missverständnis dessen, was sozial ist, weil ich glaube, die Menschen da draußen, die wollen eigentlich eine ausdrucksstärkere Architektur, eine, die ihnen, wie du vorhin auch erzählt hast, nicht was über Städte erzählt, die eine Uniqueness produziert, die vielleicht auch mal was Gewagteres macht. Nur klar, wenn du sie fragst, wollt ihr was Kleines oder was Großes, sagen sie wahrscheinlich was Kleines. Im Kern wünschen sie sich was anderes, was Identitätsschaffendes.
Das glaube ich auch. Du hast recht. Also in jedem Fall, ich habe ja mal in Berlin gelebt zur Zeit, als der Reichstag da eingepackt wurde. Und was ich faszinierend fand, wenn man da gefragt hätte, no, um Gottes Willen, was soll das? Das ist doch absurd, das ist doch chaotisch, das ist doch unsinnig. Und dann war das ein Liebesfest. Das hat man der Stadt von überall gesehen und man ist gekommen und Leute haben da gesessen und sich angeguckt und Händchen gehalten. Also manchmal sowas so einfach was anstoßen, was ein bisschen was Ungewöhnliches inszenieren, was dann etwas auswirkt. Ich fand das spannend auch oder ähnlich wie wir haben Projekte gehabt, die in Seoul, wenn man fragt und die Architekten erstmal nur Renderings sehen, das ist also ein ungeheuer, ein abstraktes, was da in der Innenstadt sozusagen auf verschiedenen Ebenen und so sich durchwächst da mit einer Landscape, abgelehnt, das passt nicht. Aber es ist ein super popular Ding. Die haben Besucherzahlen, die sind höher als beim Louvre oder zweit in der Welt und die Außenbereiche, die wir gemacht haben, die werden frequentiert, da gibt's endlose Markets und Festivals und. Und das, da wird manchmal nicht genügend, man erlaubt den Unternehmern da nicht genügend was zu wagen, was reinzustellen. Es tut ja nicht weh. Ja. Aber und man hier heutzutage werden alle gefragt und wir müssen können Einspruch erheben und wenn man fragt, dann ist wahrscheinlich, wenn man nicht genau weiß und keine Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, ist das Nein erstmal schneller da oder auch für die Planer ist es sozusagen wahrscheinlich sicherer erstmal nicht risikoarmer und weniger, also was man nicht genehmigen kann dann noch nicht wehtun. Und es ist weniger Arbeit. So sieht das mal wahrscheinlich aus. Da muss man wirklich sehr, sehr viel antreiben und versuchen zu bewegen und Leute, also von den Unternehmern her. Manchmal ist es jemand wie Boris Johnson als Mayor, also als Bürgermeister, der hat dann die Kraft gehabt, manchmal sozusagen Sachen an sich zu ziehen. Er wollte natürlich sein London da das Chart und solche Sachen da platzieren und was da lassen. Und das ist auch schön, sowas jetzt zu haben. Und da musste er sozusagen, das gibt's hier noch, aber nur bei größeren Projekten, dass man durchgreifen kann. Und das ist interessant. Also, dass die Lokalen oft verhindern und dann kann der Bürgermeister durchgreifen bei größeren Projekten und das doch erlauben. Und man kann sogar die Zentralregierung kann dann auch nochmal durchgreifen. Und es passiert sehr, sehr selten und man muss und mehr ist das sozusagen, wird sowas nicht gern gesehen oder es ist niemand traut sich zu sagen, wir müssen eigentlich diese die lokalen die Bevölkerung müssen nicht unbedingt, und sondern oft auch die Eigentümer und manche, die da mehr, es ist ja nur eine ganz kleine Minderheit, die da vokal agiert, die dann aber Sachen verhindern kann, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, ob es einen wirklich so stören muss, wenn drei Straßen weiter ein neuer Gebäudekomplex entsteht. Das sollte einen doch gar nichts angehen. Und leider ist es sowas zu sagen, also ist schwierig. Also diese ganze.
Ich meine, ich wohne, Thermiebold, ich wohne ja in München, da gibt es ja die Riesendiskussion über Hochhäuser, ne?
Ja.
Allerdings willkommen, Herzog de Meuron, ne, an der Paketposthalle, aber natürlich riesen, jahrelange Diskussion in der Stadt. Was ich interessant finde, Patrick, wir sind jetzt schon sehr stark beim Thema Architektur und Politik.
Ja.
Und du äußerst dich ja hier politisch. Und wenn wir auf einer Architekturkonferenz unterwegs wären, würden alle Architekten sagen, ja, klar, Architektur ist politisch, und dann aber alle genau dieselbe Meinung vertreten, nicht? Genau das, was du gerade gesagt hast. Sie muss klein sein, etc. Sie darf nicht wehtun. Du bist auch als Architekt politisch, aber hast einfach eine andere politische Haltung als 99% unserer Zunft, oder?
Ja, absolut. Und ich arbeite jetzt gerade an einem großen Urban Policy Paper für die Libertarian Party, UK. Mhm. Und ich sehe einfach wie schade es ist, dass hier nichts in die Wege geleitet wird. Und alle leiden darunter, weil es ist ja nicht nur, dass wir jetzt hier, wenn diese Großmetropole entstehen könnte, das wäre natürlich fantastisch für Architekten, aber darum geht es nicht nur. Und wirklich nicht in erster Linie, sondern einfach auch die Wahrnehmung, die Prosperität einbußen, wenn einfach ein Aspekt des Lebens, der sehr wichtig ist, extrem Rarität hat und viel mehr kostet. Also zum Beispiel diese Zahlen, wie viel Mal das Jahresgehalt muss man für eine Medium, also durchschnittliche Wohnung aufbringen. Das ist sozusagen in London von 3 auf 9 gestiegen, zum Beispiel seit den 80er Jahren. Dann gibt es ähnliche, also manchmal 10- bis 12-fach. Die Preissteigerungen, die vor allem auf den Landpreisen, Grundstückspreisen basieren. Also das Bauen wird auch teurer, weil es immer mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Komfort gibt, aber das ist ganz relativ wenig. Und das hätte mit einer produktiven, wachsenden Gesellschaft, müsste man eigentlich weniger dafür ausgeben oder mehr Raum haben können, also den gemeinsamen Prosperitätszuwachs. Und jetzt ist es so, dass man immer weniger Raum hat oder viel sich mehr darüber verschulden muss oder einen viel größeren Anteil des Einkommens dafür ausgeben muss. Das heißt, dann bleibt immer viel weniger übrig für den Rest des Lebensunterhalts. Und das führt im Endeffekt dann, wenn man zu einem Verlust an Lebensstandards, wenn man richtig messen würde. In der Inflationszahl sind ja auch diese Hauskosten gar nicht drin. Mietkosten sind nicht drin und auch Hauskosten sind nicht drin. Und selbst wenn man mit dem Rest Inflation guckt, haben wir so eine stagnierende Gesellschaft. Jede Investition braucht ja auch meistens, ist verknüpft mit einem Investition in einen baulichen Aspekt. Wenn wir unsere Firma erweitern wollen, müssen wir ein neues Objekt, ein größeres Projekt haben. Hotels, Geschäfte, viele Arbeitsplätze, Arbeitsflächen. Das sind meistens ja für neue Firmenansässe, die zu in ein Territorium, in eine Stadt kommen, immer bauliche Aspekte. Und wenn die eben sehr verzögern, sehr, sehr teuer werden, dann geht das ist ein Teil dieser Stagnation, die wir durchleben. Es ist nicht der einzige, es sind andere Aspekte der politischen Einwirkung, dieses Firmen mit Regulatorien überziehen, mit Steuern und so weiter, das kommt alles dazu, aber auch der bauliche Aspekt, den wird man nicht vernachlässigen, vor allem, weil er auch natürlich ein großer Teil des Lebensgefühls und des Wohlstands ist, vor allem wenn man mehr verdient, wo will man das, was will man damit erreichen mit diesem Extraverdienst? Nicht, man will ja dann nicht sozusagen man nicht immer viel mehr essen oder man hat ja schon 3 Urlaube. Ab einem bestimmten Punkt geht das ja alles in die Qualität des Wohnraums, vielleicht der Arbeitsräume auch, an einem schöneren, zentraleren Ort mit großzügigeren Flächen, mit neuerem Equipment und so weiter. Und da sehe ich einfach das Angebot ist nicht, darf nicht, kommt nicht.
Und aber ich finde es schön, dass du hast den Begriff des Lebensgefühls erwähnt, als jemand, der so eine liberale Position einnimmt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viel zu kurz kommt, dass gar nicht gesehen wird, dass Liberalität, Liberalismus ein Lebensgefühl ist, ein positives Lebensgefühl ist. Und ja, genau das ist das, wonach die Leute sich eigentlich sehen.
Für uns macht es auch natürlich mehr Spaß, so kreativ zu arbeiten, für die Unternehmer, die Bauträger, die Developers. Es macht natürlich auch keinen Spaß, immer nur so vorgekautes Zeug und dann nur darüber zu verhandeln, ob man den sozialen Affordable Component ein bisschen runterdrücken kann. Nicht schön kreativ was anbieten, das macht ja auch Spaß. Es kommt, manchmal passiert es auch, zum Beispiel so Konzepte wie Co-Living, das ist eine ganz neue Art zu leben, auch ähnlich wie Studentenleben, wo man kleine Einheiten hat, wo man shared auf jedem Geschoss, shared, also gemeinsam Küche, Fernsehraum, freies Coworking, solche Konzepte mit sehr, sehr kleinen Zellen, die aber eine eigene Dusche haben und ich muss nicht sozusagen Flatshare machen mit kaputten alten Toiletten und dreckigen Küchen. Und solche Konzepte werden verhindert hier. Also da gab es mal, bricht manchmal sowas vor, bricht durch über so eine, also mal, regulative Lücke. Und das macht Spaß und das bringt auch Prosperität. Und da sehe ich eben als Architekt in Städteentwicklung und in den Ideen, was man wo machen könnte, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und es gab mal so eine Schiene, die kam von der Zentralregierung, dass man gesagt hat, okay, wir dürfen bei Umnutzungen frei agieren, ohne Baugenehmigung. Und das hieß Permitted Development Rights und das war eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache. Allerdings haben die London Boroughs haben sich dagegen zuerst mal gewehrt. Es gab das Gesetz. Ab heute darf man sozusagen, gibt es einfach ein Recht von einem Eigentümer, umzunutzen. Okay, wenn du mehr Geschosse draufsetzen willst, dann ist es eine andere Frage. Aber umnutzen ging, und das war ein guter Punkt, weil viele Büroflächen in zentralen Lagen, diese Mischung findet jetzt mehr statt. Früher war es so, man wohnt sozusagen in der Suburb und sie hat in die Stadt zum Arbeiten oder, und jetzt wollen viele Leute in der Stadt leben und arbeiten und es ist auch so, dass viel zu viel noch so dieses Commuting entsteht und wir wollen sozusagen in einer fußgerechten Stadt leben. Also diese Umnutzung war ein großes Thema, da kann man viel draus machen und da gab es eben dieses Gesetz von oben, das ermöglichen. Das wurde aber politisch jahrelang verschoben, verhindert. Man konnte dann die Boroughs konnten dann Sachen sozusagen herausnehmen aus dem Pool und sagen, das schützen wir aber, Milieuschutz, damit wir hier das Employment noch behalten. Also, und dann war fast nichts geblieben. Aber das, was noch da war, dann hat man auf einmal gesagt, auch in die Umnutzung. Und dann gibt es diese ganzen Vorschriften über Standards nicht. Mhm. In einem normalen Wohnbau sagen die dann, ja, wir müssen über Familien vor allem denken. Und dann haben wir 4 Zimmerwohnungen, 3 Zimmer mit Größenstandards. Und da durfte man frei agieren. Und das hat sofort gezeigt, wo die Lücke war. Small Studio Flats für Single Professionals, die in der Stadt leben wollen. Und das ging gut. Dann wurde aber aufgeschrien von den linken Medien, das sind Rabbit Hatches und das ist unwürdig und das wird ausgenutzt und so weiter und so fort. Und das wurde dann kurz wieder gestoppt. Aber das müsste man meiner Meinung nach generalisieren, dass man keine Vorschriften, keinen Blueprint hat, wo die ganzen Nutzungsverteilungen, wie die zueinander kommen, dann musste sie dem freien Spiel überlassen, meiner Meinung nach. Dann hat man eben die größte Ausnutzung, den größten monetären Value, heißt ja auch, als Libertärer sagen wir es, wenn das zeigt dann auch die größten Urgency und die größten Wert für die Enduser. Ja. Wie dann sozusagen, wir geben ja alle das Geld dafür aus, was für uns wichtig ist. Und man sieht sofort bei unseren Mitarbeitern, das ist schon, das geht wirklich bis zu 80% des Gehalts. Weil das denen so wichtig ist, dass sie überhaupt irgendwo im Zentrum sitzen. Und dann, wenn sie eben noch mal was drauflegen müssen, um hier noch ein bisschen besser, ein bisschen schöner zu sitzen, dann tun sie das. Und der Rest, das zeigt eigentlich, und daraus, das sollte man durchschlagen lassen. Und dann ist denen vielleicht, andere Sachen sind denen nicht so wichtig, dass zum Beispiel da ein Balkon ist, dann haben sie eine Dachterrasse anstatt jeder einen Balkon. Etc., etc. Und da finde ich, so ist so viel mehr Freiheit, würde einfach Prosperitätsgewinne machen. Auch die Einheiten. Jetzt muss, sage ich es einfach mal, heutzutage muss, sagt man hier, hat man hier gesagt, also 39 Quadratmeter ist 49. Mindestgröße für eine Wohnung mit einem abgetrennten Schlafzimmer. Mhm. Hier gibt es auch noch von früher so 20 Quadratmeter. Das ist sehr beliebt. Warum muss es 50 Quadratmeter sein? Das heißt, die 20, die werden dann verkauft, ähnlich wie die 50. Und dann hat man gesagt, okay, dann gab es die Studio-Flats, die mussten 39 Quadratmeter sein. Und dann hat man aber gesagt, okay, und dann durfte man da keine Trennwand einziehen. Das kann man natürlich. Also da gibt es so absurde Regeln und da merkt man, das ist einfach eine, das heißt, die Leute müssen dann eben 5 Jahre länger sparen oder die Mortgage bis zum geht nicht mehr, damit sie diese Wohnung, die hätten lieber eine 20 Quadratmeter Luft gehabt. Aber das Produkt wird nicht sozusagen erlaubt. Und das heißt, da gibt es einfach Prosperitäts, alle werden ärmer. Mhm. Das ist das Thema. Und warum sollten wir eine Politik akzeptieren, die uns alle ärmer macht?
Die in Deutschland ist ja die Situation noch krasser, weil du eine richtig kriselnde oder zusammenbrechende Bauindustrie hast. Das wurde jetzt eigentlich auch erkannt und ganz langsam zögerlich wird beispielsweise über den Gebäudetypus E nachgedacht, also so kleine Modelle, um das Baurecht ein bisschen zu entschlacken und ein bisschen zu vereinfachen. Aber das sind natürlich zaghafte Schrittchen.
Ja, aber das ist auch natürlich, selbst diese Kleinheiten sind natürlich damit zu tun, dass so wenig Volumen überhaupt zugelassen wird. Ich glaube, die wird es trotzdem geben, das ist immer billiger, aber trotzdem, das ist jetzt sozusagen so ein aufgestockter, da geht es also zu, meinerseits müsste man einfach das Gesamtquantum öffnen und gleichzeitig aber auch die individuellen Einheiten nach unten hin offen. Ja. Und dann könnte man einfach viel mehr verdichten, was die Leute angeht, die in der Stadt eben sein wollen. Und die zahlen einen Arm und einen Leg dafür, weil wenn du musst dann sehr weit raus, um dann billiger noch zu leben. Und dann steckst du im Traffic oder in der Commute und dann kannst du am Abend nicht mitdiskutieren und musst nach Hause und so weiter. Und das werden Karrieren, das merkt man, die Karriere ist kompromittiert. Da muss man, oder auch Startup-Companies, die müssen sich sagen, okay, schaffe ich es hier in dem Fintech-Cluster in Old Street Area rein oder sitze ich irgendwo in Birmingham oder Croydon? Hier kriege ich meine Quadratmeter, aber ich bin abgeschnitten von diesem Netzwerk. Und so eine Entscheidung soll es nicht geben. Absolut, oder versuchen, so irgendwas in Croydon aufzumachen. Nein, die sollen alle in Old Street, gibt es eine enorme Verdichtungspotential. Es wird nicht zugelassen.
Ja. Du, ich habe deswegen auch jetzt Deutschland erwähnt, weil meine letzte Frage sollte sich nochmal auf dich als deutschstämmiger Architekt, der lange schon in London gelebt hat und jetzt auch viel über London gesprochen hat, gehen. Ja. Siehst du dich noch als deutschen Architekten oder ist diese Wurzel verloren
gegangen? Nein, nicht. Also es ist ja fast tragisch. Also wir waren ja ganz beliebt in Deutschland in den 80er Jahren, Saha mit Kudamm Wettbewerb oder wir hatten Düsseldorf Medienzentrum, diese Hafenstadt Hamburg. Wir hatten Projekte, IBA ist gemacht worden und wir haben nicht viel gebaut, aber wir waren beliebt und interessant gesehen und wir hatten Ausstellungen und
in Hamburger Hafen natürlich, die Hafenkanal.
Ja, viele Sachen gemacht. Und dann auch in den 90er Jahren waren wir noch relativ beliebt. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sagen wir, vor allem seit 2008 sehe ich so diese Wende in diese Vogue-Richtung, sind wir nicht mehr beliebt. Es gibt keine Risikofreudigkeit. Und wir hatten mal ein Hamburg-Büro. Wir hatten so verschiedene Projekte, wir haben ja ein paar Sachen abgeliefert, aber jetzt haben wir ein Berliner Büro und wir haben seit Jahren, ich bin Deutsch, wir haben viele deutsche Mitarbeiter, wir haben die Kompetenz, wir können umsetzen, wir können alles, aber wir kommen nicht durch mit unseren Projekten, wir sind unbeliebt, wir sind irgendwie missverstanden oder wir passen nicht rein in diese sag mal, Stimmmann-Linie, die vielleicht auch irgendwie so weiter läuft und wir passen hier nicht rein. Das ist schade. Wir haben bestimmt 150 Wettbewerber abgeliefert. Und irgendwie fragen wir uns, macht das noch Sinn? Ist es natürlich auch schwieriger, also das sind immer längere Listen und dann ist am Endeffekt was Bescheideneres oder wir adaptieren uns ja auch schon, maybe vielleicht sogar zu viel auf diese, sag mal, Werte, die und eine etwas sozusagen mehr pared down, less flamboyant, let's say, Projekte, aber schöne gemachte Projekte, die so, wo wir denken, wir passen rein. Ja, aber das ist das Problem. Wir haben keine Projekte und keinen Zugang und wir haben all diese guten, kreativen und super skilled up deutschen Architekten. Wir kommen nicht zum Zug. Ist eigentlich ganz schade. Und deshalb, wir haben noch nicht ganz aufgegeben, aber wir waren zum Beispiel, ja, wir sind manchmal mit drin, wir waren dieser Düsseldorf Opernhaus Shortlist drin und haben was Schönes abgeliefert, aber wir bräuchten mal irgendwie einen schönen Durchbruch.
Aber ich glaube, es sind wirklich so, auch so mediale Klischees, die dann greifen. Ne? Großbüro, sieht man
skeptisch. Ja, irgendwas ist da, ich weiß auch indirekt, was manche Universitäten, die Professoren hassen uns, wenn viele Studenten finden uns oft interessant und spannend und dann sagen die Professoren, nein, weg damit, das ist keine Architektur.
Aber ich höre da noch so eine gewisse Bedauern auf jeden Fall raus.
Ja.
Wunderbar. Patrick Schumacher, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Interview. War sehr spannend.
Gerne geschehen.
Das war Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.